Wie sich herausstellte, war das Exekutivorgan, das im Lauf des Tages um Bürgermeister Casati entstand, lediglich eine Erweiterung der Stadtverwaltung, eine Einrichtung, die sich hauptsächlich aus konservativen Staatsdienern zusammensetzte, die den Österreichern loyal gedient hatten. Hier machte, wie an so vielen Orten, erst die Revolution die Revolutionäre, nicht umgekehrt. Das alles minderte jedoch nicht die Erbittertheit und Grausamkeit der folgenden Kämpfe, geschweige denn den Mut derjenigen, die daran teilnahmen. Nachdem Cattaneo vor einem vorzeitigen Aufstand gewarnt hatte, schob er seine Zweifel beiseite und übernahm den Vorsitz des Kriegsrats, der die Aufgabe hatte, das Vorgehen der Aufständischen zu koordinieren. Zunächst handelte es sich nämlich um über die ganze Stadt verstreute Widerstandsnester, die sich untereinander überhaupt nicht abstimmten. Häufig wurde Mann gegen Mann gekämpft. Um den Mangel an Schusswaffen und Munition zu beheben, versteckten sich Gruppen junger Mailänder hinter Türen oder in Seitengassen, stürzten sich dann auf isolierte Truppen und nahmen ihnen die Gewehre ab. Bei San Francesco di Paola, einer Barockkirche an der heutigen Via Alessandro Manzoni, wurde ein vorgerückter Wachposten von einem jungen Mann entwaffnet, der aus seinem Versteck hinter einer Barrikade in einer schmalen Gasse hervorgesprungen war. Der Mann tötete den Soldaten mit dessen eigenem Gewehr in Anwesenheit eines ganzen Bataillons. Mit den erbeuteten Gewehren und der Munition gingen die Aufständischen sehr sparsam um. Nur Männer, die Übung im Umgang mit Waffen hatten, durften schießen. Aus Angst, Kugeln zu verschwenden, achteten die Aufständischen darauf, nur aus kurzer Entfernung zu schießen. In unserem Hauptquartier wurde Pulver prisenweise, wie Tabak, ausgegeben. Das Problem mit der Munition war weitgehend behoben, sobald die Aufständischen die städtischen Kasernen und Waffengeschäfte in ihre Gewalt brachten. Für Cattaneo, Osio und andere Mailänder Beobachter waren die Aufständischen Helden, die gegen eine überwältigende Übermacht kämpften. Österreichischen Augenzeugen fiel eher die Anfälligkeit ihrer eigenen Kräfte auf. Hübner sah, wie eine Schwadron ungarischer Husaren aus der Via del Pesce sprengte und unter schweren Beschuss von den Dächern und Kellerfenstern ausgeriet. Wenig später tauchte eine Abteilung kroatischer Grenadiere auf, blass, aber entschlossen, den Finger am Abzug der Gewehre, die Offiziere mit gezücktem Säbel. Als die Truppen sich dem schmalen Teil der Straße näherten, waren sie sofort heftigem Gewehrfeuer ausgesetzt. Sie erwiderten das Feuer von der Straße aus, aber was vermögen Flintenkugeln gegen einen hinter Mauern versteckten, unsichtbaren Feind? Jeder packte mit an. Die Astronomen und Optiker Mailands bezogen in den Observatorien und auf Uhrtürmen Stellung, um die Bewegungen des Feindes außerhalb der Stadtmauern auszumachen. Um Zeit zu sparen, befestigten sie ihre Meldungen an einem Metallring und schickten sie pfeifend an einem Seil nach unten, wo sie von den Knaben einer Waisenschule, die einen improvisierten militärischen Kurierdienst bildeten, aufgesammelt und ins Hauptquartier gebracht wurden. Nachrichten mit der Bitte um Hilfe wurden an kleine Ballons befestigt, ins Hinterland geschickt. Sie stiegen hoch, schrumpften zu hoffnungsfrohen Punkten und schwebten über die Landesgrenze, weit außerhalb der Reichweite österreichischer Truppen, die vom Boden aus aufs Geratewohl auf sie schossen.